Inforadio Podcast.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Seien Sie gegrüßt. 6 Impfzentren sind in Berlin bereits seit Ende Dezember startklar. In Betrieb waren bislang aber nur die Arena in Treptow, das Messegelände in Charlottenburg und das Erika-Hess-Eisstadion im Wedding. Heute ist die Nummer 4 eröffnet worden im Terminal C des stillgelegten Flughafens Tegel. Gespritzt wird da der Impfstoff des britisch-schwedischen Herstellers AstraZeneca. Inforadio-Reporterin Anna Korves war in Tegel.
Wo einst erst Air Berlin, dann EasyJet-Fluggäste abgefertigt wurden, legen ab heute impfwillige Berliner ihre Oberarme frei. Ein besonderer Ort, auch für Detlef Zwoicinski, Projektleiter des Deutschen Roten Kreuz für die Berliner Impfzentren.
Das ist ein interessantes Bild. Man kommt hier rein, denkt, da müssten ja eigentlich jetzt die Abflugschalter sein, dahinter die Paketbinder. Nein, es sind unsere Datenerfassungskabinen. Und dann geht man den Gang weiter durch die ehemalige Sicherheitskontrolle und kommt in den Aufklärungsbereich und danach kommt der Impfbereich. Und wenn ich da rauskomme, schaue ich aufs Flugfeld. Also das ist jetzt schon eine ganz besondere Situation hier und das noch bei Sonne und Schnee wie heute. Ein schöner Beginn für hier.
Der DRK-Kreisverband Mögelspree leitet das Zentrum, in dem jetzt täglich zwischen 9 und 19 Uhr der Impfstoff von AstraZeneca verspritzt wird. 14.400 Dosen sind am Samstag in Berlin angekommen. Vorerst wickeln 100 bis 200 Personen das Impfgeschehen ab. Von Helfern der Bundeswehr über Sicherheitspersonal bis hin zu Ärzten. Zunächst betreuen Sie eine überschaubare Zahl an Impflingen pro Tag.
Also wir starten hier mit 200 Impfungen und dann wird es hoffentlich, das ist natürlich abhängig von den Lieferungen, auf die 3.800 Impfdosen hier hochgehen. Das ist schon unser Ziel und unser Wunschtraum ist natürlich, dass wir die 20.000 Impfungen am Tag für ganz Berlin irgendwann schaffen und zwar möglichst schnell schaffen, um die Berliner Bevölkerung geimpft zu haben. Das bleibt das große Ziel.
Aber noch Zukunftsmusik. In den bisherigen Standorten Arena, Messe und Erika-Hess-Stadion konnten insgesamt bis zu 3.000 Berliner am Tag geimpft werden. Anders als die Impfstoffe von BioNTech, Pfizer oder Moderna wird das AstraZeneca-Vakzin in Deutschland bislang nur Menschen unter 65 Jahren empfohlen. Deshalb richtet sich das Angebot des Impfzentrums Tegel zunächst an medizinisches Personal. Etwa an Pflegekräfte wie diese Frau, die in einer Wohngemeinschaft für Demenzerkrankte arbeitet und gerade ihre erste Impfung kassiert hat. Kurz und schmerzlos, wie sie sagt.
Ich bin sehr froh. Ja, na, erstmal die Risikogruppe, außerdem hatten wir gerade Covid bei den Bewohnern und zwei sind verstorben. Und die anderen schwächeln alle und wir müssen jeden Tag arbeiten.
Insofern sei sie erleichtert gewesen, als sie über ihren Arbeitgeber die Einladung zur Impfung erhielt und rasch zwei Termine bekam. Den heute für die erste Dosis, die zweite gibt's dann in 9 Wochen. Der empfohlene Abstand ist bei der AstraZeneca-Impfung größer als bei den anderen Vakzinen. Dem ein oder anderen der ersten Tegeler Geimpften wäre nach eigenem Bekunden der Impfstoff eines anderen Herstellers lieber gewesen. Die vielen Meldungen rund um AstraZeneca und die strengere Altersbegrenzung haben für Verunsicherung gesorgt. Aber letztlich kamen alle zum selben Schluss wie dieser Altenpfleger.
Da werden wir nächstes Jahr schlauer werden, was der richtige Impfstoff nun ist. Ich glaube, früher werden wir das nicht erfahren. Hauptsache erstmal geimpft, ne?
Möge die Macht mit dir sein, die Schutzmacht des Impfens. Eine Reportage von Anna Cordes war das aus dem Impfzentrum im Flughafen Tegel. Die Berliner Krankenhäuser sind künftig verpflichtet, medizinischem Personal einen Corona-Test anzubieten. Dieser Erlass der Gesundheitsverwaltung tritt aber erst am Sonntag in Kraft, ergänzt RBB-Landespolitikreporter Jan Menzel.
Ärzte und Pflegekräfte sollen die Möglichkeit erhalten, sich einmal täglich testen zu lassen. Sinnvollerweise müsste dieser Test vor Dienstantritt durchgeführt werden. Genutzt werden dabei Schnelltests. Der landeseigene Klinikkonzern Vivantes hatte seinem medizinischen Personal schon vor 2 Wochen das Angebot einer täglichen Testung gemacht. Für die Beschäftigten in Pflegeheimen gilt sogar seit Monatsanfang eine Testpflicht. Auch Schulen und Kitas erhalten künftig eine Testoption. Laut Bildungsverwaltung werden Millionen von Sets zum Selbertesten für Lehrer, Erzieher und Schüler angeschafft. 2-mal pro Woche soll die Möglichkeit bestehen, sich freiwillig zu testen.
Jan Menzel, Berlin. Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher lehnt Corona-Selbsttests derzeit ab. Die seien noch kein Hilfsmittel zum Lockern des Shutdowns. Andere Politiker hatten zur breiten Nutzung aufgerufen, um die Öffnung zu beschleunigen. Aus dem Potsdamer Landtag berichtet Nico Hecht.
Im Brandenburger Gesundheitsministerium seien Mediziner überzeugt, dass Selbsttests etwa im Gurgel- oder Spuckverfahren teilweise noch nicht halten, was sie versprechen. Die Fehleranfälligkeit sei bisher noch so groß, dass sie noch keine zuverlässige zuverlässigen Ergebnisse liefern. Gerade bei Kindern sei die Handhabung noch so schwierig, dass sie im Alltag kaum so angewendet werden können, wie es notwendig wäre. Das sei auch der Stand der Diskussionen in der Ländergesundheitsministerkonferenz. Das berichtete Nonnenmacher heute im Gesundheitsausschuss des Brandenburger Landtags. Selbsttest wären so noch kein Instrument, das helfen könnte, zum Beispiel die Schulen wieder zu öffnen. Zuletzt hatte Bundesfamilienministerin Giffey eine breite Nutzung von Selbsttests gefordert, um Schüler schneller wieder in die Klassenräume holen zu können. Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnenmacher erwarte aber auch in den nächsten Wochen schon eine so wörtlich stürmische Entwicklung bei der Verbesserung der Selbsttests.
Aus Potsdam, RBB-Reporter Nico Hecht. Eisflächen nicht betreten, das ist eine dringende Warnung, auch in diesen frostigen Tagen. Drei Männer und eine Frau sind im Karpfenteich des Treptower Parks gleich freiwillig ins Wasser gestiegen, zum Eisbaden. Ein 43-Jähriger verschwand unter der gefrorenen Oberfläche und konnte erst nach 2,5 Stunden geborgen werden, nach einer dramatischen Rettungsaktion der Feuerwehr. RBB-Reporter Hendrik Schröder war an der Unglücksstelle.
Als ein Feuerwehrtaucher ihn unter dem Eis gefunden hat, war der Mann bewusstlos. Er wurde zum Rettungswagen gebracht und in ein Krankenhaus gefahren, weil es wohl theoretisch auch nach 6 Stunden im eiskalten Wasser möglich ist, reanimiert zu werden und zu überleben. Die drei Männer waren am frühen Mittwochmorgen nur in Badehosen durch ein Loch im Eis ganz in der Nähe des Ufers ins Wasser gegangen zum Eisbaden. Das würden hier fast jeden Tag Leute machen, erzählen Anwohner. Einer der drei Männer tauchte aber plötzlich nicht mehr auf. Die anderen beiden schafften es aus eigener Kraft ans Ufer, riefen die Feuerwehr, die mit 50 Kräften anrückte.
Der Mann wurde laut Feuerwehr mit allen Vitalfunktionen an Land gezogen. Sein Gesundheitszustand ist derzeit nicht bekannt. Nach vielen lauen Wintern ist die Landschaft in Brandenburg jetzt zentimeterdick verschneit. Wälder sehen romantisch aus, Seen und Flüsse teilweise vereist. Was das für die Wildtiere bedeutet, das hat RBB-Reporter Thorsten Südow beim Brandenburger Landesjagdverband recherchiert. Im Schnee natürlich.
Der kalte Ostwind kneift im Gesicht beim Spaziergang über das verschneite Feld. Der Bussard hält von der Baumkrone Ausschau nach Beute. Das Dammwild ist mit dem dunklen Fell auf hunderte Meter gut zu erkennen. Und gut gehe es dem Wild, trotz 30 Zentimeter Schnee und minus 20 Grad, schätzt Matthias Schanwell vom Brandenburger Landesjagdverband ein.
Wir haben in der Regel keinen Haarschnee, es ist Pulverschnee. Der Boden ist nicht tief gefroren, damit kommt das Wild gut zurecht. Es kann die Nahrung noch finden, freischaren.
Hirsch, Keiler und Bache haben intelligente Körper, können runterfahren.
Das Wild ist auch so eingestellt, dass es den Stoffwechsel bei diesen tiefen Temperaturen zurückfährt. Der Herzschlag wird sogar verringert, die Darmzotten bilden sich zurück, sodass der gesamte Energiebedarf des Tieres vermindert wird. Die Tiere eben nicht so viel Nahrung aufnehmen müssen. Darauf ist unser Wild gut eingestellt, auf diese Verhältnisse.
Nahrung finden Wildschweine, Rehe und Dammwild jetzt auf verschneiten Raps- und Maisfeldern. Auch Baumrinde schmeckt. Und natürlich suchen auch die Wölfe Beute, so Landesjagdverbandsgeschäftsführer Schanwell.
Also ich glaube, der Wolf sucht immer die Nähe menschlicher Ansiedlungen aus, jetzt unabhängig von den Witterungsverhältnissen, gucken, wo er nach Möglichkeit leicht an Nahrung kommt. Und im Zweifel ist ein landwirtschaftliches Nutztier, was auch in Ortsnähe gehalten wird, für ihn leichter zu erreichen als ein Stück Rehwild, was er über gewisse Strecken hetzen muss. Denn auch der Wolf wird natürlich mit seinem Energiehaushalt vorsichtig umgehen müssen.
Im verschneiten Winter 2021 können wir Fährten im Schnee suchen, mit dem Smartphone dann bestimmen und am besten das Wild nicht unnötig schrecken.
Wenn man sich in Wald und Natur bewegt, auf den Wegen bleiben, das Wild nicht unnötig beunruhigen, das bedeutet Flucht. Flucht bedeutet Energieverlust, der wieder ausgeglichen werden muss. Und dann geht das Wild teilweise eben auch zu Schaden, indem es eben Bäume schält und verbeißt.
Matthias Schanwell vom Brandenburger Landesjagdverband. RBB-Reporter Thorsten Südow ist mit ihm durch den Tiefschnee gestapft. Szenen vor einer Woche in der Pohlestraße Berlin-Köpenick. Das Mauerwerk an Häusern reißt, das Gebälk knackt, Fenster lassen sich nicht mehr öffnen. Wegen unsachgemäßer Arbeiten in einer benachbarten Baugrube drohten 2 Mietshäuser einzustürzen. Inzwischen ist die Gefahr gebannt, die meisten Mieterinnen und Mieter sind zurück in ihren Wohnungen, aber nicht alle wollen das, berichtet Inforadio-Reporter Thomas Rautenberg.
In der Pohlestraße sind die Tiefbauer am Werk. Strom, Wasser und Gasleitungen werden wieder angeschlossen. Sie waren Ende Januar eiligst gekappt worden. Mietshäuser drohten einzustürzen, weil die Stützwände einer benachbarten Baugrube nachgegeben hatten. 360 Anwohnerinnen und Anwohner mussten Hals über Kopf ihre Wohnungen verlassen. Heute, anderthalb Wochen später, ist die Gefahr gebannt. Die Leute können zurückkommen, ist Bezirksbürgermeister Oliver Igel erleichtert.
Sie hatten doch ganz erhebliche Sorgen. Kommen Sie noch wieder an Ihre Möbel heran? Kommen Sie überhaupt wieder zurück? Insofern ist es erstmal toll. Aber es war natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr aufregend und sehr, sehr anstrengend.
Sophie und Olli, beide Anfang 30, hatten in der Polestraße 11 gerade ihre erste Wohnung bekommen. Dann kam die Evakuierung. Zurück wollen die beiden nicht.
Weil neben so einer Baustelle zu wohnen, gibt ja einen nicht gerade das Gefühl von Sicherheit.
Ich habe die Polizei ja selber alarmiert mit den Nachbarn zusammen. Die Risse bei mir in der Wohnung sind im Laufe der Woche entstanden. Ich konnte gerade zugucken beim Wachsen.
Auch Ben, gerade 18 geworden, hat das Angebot der DGWO für eine Ersatzwohnung angenommen. Begeisterung, sagt er, sieht natürlich anders aus.
Ich meine, man verliert seine Wohnung und da ärgert man sich natürlich drüber.
Spezialkräfte von THW, Feuerwehr und Baufirmen haben die Wände der benachbarten Baugrube inzwischen stabilisiert. 440 Tonnen Füllmaterial wurden von einem Kran nach und nach eingebracht. Jede Erschütterung musste vermieden werden. Menschliches Versagen einzelner Bauleute habe zu dem Drama geführt, behauptet der Bauherr. Er wollte Eigentumswohnungen in der Polestraße errichten. Gemeint war damit die schlechte Absicherung der Grubenwände gegen eine Aushöhlung der benachbarten Hausfundamente. Der zuständige Katastrophenschutzbeauftragte sprach dagegen ganz einfach nur vom Fusch am Bau. Die Abstützung reichte einfach nicht aus und zusätzlich hatte ein Kettenfahrzeug widerrechtlich den Gehweg befahren und dabei eine Wasserleitung zerstört. Das Wasser war daraufhin in die Grube gelaufen. Bezirksbürgermeister Igel geht nun von einem langen Rechtsstreit mit dem Unternehmer aus.
Der Bauherr hat ja schon ganz massiv angekündigt, dass er das alles in Zweifel zieht. Ich finde das auch sehr bedauerlich, weil die Frage, wer der Verursacher dieser Sache ist, eigentlich relativ klar ist. Und ich vermisse auch ein Stück, dass der Bauherr und der Eigentümer hier auch um Entschuldigung bitten bei denjenigen, die hier jetzt ganz massiv betroffen waren und sind.
Der genaue Schaden ist noch nicht zu beziffern, wird aber in die Millionen gehen. Für die betroffenen Anwohnerinnen und Anwohner beginnt nun die Rückkehr in die Normalität. In der Köpenicker Polestraße oder irgendwo anders in einem Ausweichquartier der DGWO.
Eine Reportage von Inforadio-Redakteur Thomas Rautenberg. Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Und den gibt es auch als Podcast, fast überall, wo es Podcasts gibt.
Inforadio Podcast.